Hallo Tui, ich war neulich in einem eurer Hotels. Tolle Anlage, super Aufenthalt. Aber ganz ehrlich, ich war schockiert, wie viel Energie dort verbraucht wird. Überall laufen Klimaanlagen auf voller Power. Lichter brennen den ganzen Tag. Ihr bringt Tausende in den Urlaub. Oft in Länder, wo Strom oft knapp ist oder aus unsauberen Quellen kommt. Was macht ihr, damit vor Ort die Energie nicht so rausgeballert wird? Liebe Grüße, Lara.
Also Energie einfach so rausballern, ich glaube ehrlich gesagt, das kann sich keiner mehr leisten. Aber klar, so ein Hotel mit vielen Gästen, da verbraucht natürlich viel Strom. Was TUI macht, damit es weniger Strom wird, den wir verbrauchen, und der Strom erneuerbarer wird, den wir verbrauchen, das wollen wir in dieser Podcast-Folge rausfinden.
Da sind wir dran, oder? Ein TUI-Podcast über Nachhaltigkeit und die Zukunft des Reisens.
Ich bin Rebecca und ich arbeite seit fast 2 Jahren bei der TUI. Und in diesem Podcast gehe ich der Frage nach, wie TUI die Herausforderungen rund um Nachhaltigkeit angeht. Und klar, ich arbeite hier, aber ich finde, wir alle können kritische Fragen stellen. Egal, ob wir KundInnen oder eben MitarbeiterInnen sind. Und heute stelle ich diese Fragen Jessica Kute. Sie managt das Portfolio von TUI Hotels und Resorts. Das sind so über 400 Hotels.
Ja, mittlerweile über 450 global.
Erstmal hallo und danke, dass du dir Zeit mit uns genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Also, wir haben eben schon gehört, heute geht es um Energie und Energie, die verbraucht wird. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich an so ein schönes Hotel denke mit Pool und Klimaanlagen, wie viel Strom verbrauchen das eigentlich oder Energie?
Ja, gute Frage. Strom ist tatsächlich der große Treiber hier. Tatsächlich kannst du dir das ungefähr so vorstellen, wenn du 75 Fußballspiele in einem Fußballstadion austragen würdest. Mhm. Das ist der gleiche Strom, der verbraucht wird, um ein Jahr ein Hotel zu betreiben. Das sind so ungefähr 3 Millionen Kilowattstunden.
Genau, jetzt haben wir schon gesagt, Energie und Strom. Und jetzt mal für alle Menschen, die uns zuhören, die jetzt gar nicht so genau wissen, Strom, Energie und dann CO2-Abdruck. Kannst du das kurz mal erklären, einordnen?
Ja, also ich glaube, eine gute Frage ist, wo kommt eigentlich CO2 im Hotel so her?
Das hätte ich fragen sollen, ja.
Tatsächlich ist Strom der größte Treiber hier. Ungefähr 50% des CO2-Fußabdrucks kommt aus dem Stromverbrauch. Mhm. Wenn du dir das vorstellst, in so einem Hotel, Klimaanlage, wie du gerade schon sagtest, die Küche, Entertainment, Lightshow, all da wird Strom verbraucht. Die anderen Bereiche sind zum einen Kühlmittel, das sind so ungefähr 20%. Das heißt, die Flüssigkeit, die du im Kühlschrank hast oder auch in der Klimaanlage, die muss von Zeit zu Zeit nachgefüllt werden. Und diese Nachfüllmenge, die hat einen relativ hohen CO2-Ausstoß. Und dann kommen noch so ungefähr 30% weitere fossile Energiequellen. Ne? Heizöl, Diesel, Propan, solche Themen kommen dann noch so zusammen dazu. So teilt sich das auf, aber ich sag mal so, unser Fokus liegt natürlich erstmal auf Strom. Ja. Da haben wir den größten Ansatzpunkt, um zu reduzieren.
Da wäre jetzt so, wenn ich an mein Zuhause denke, was ich so mache, wäre dann das Erste irgendwie erstmal das niedriger kriegen, was ich verbrauche. Also
genau. Als Erstes gucken wir natürlich auf die Reduzierung. Wo können wir effizienter werden? Da kannst du ganz klein anfangen, wie du das zu Hause auch machst. Erstmal alle Glühbirnen durch LEDs austauschen.
Haben wir das schon gemacht?
Ja, haben wir schon gemacht. Okay. Das ist eins der ersten Themen, wo du reinguckst. Aber da hört es natürlich nicht auf. Ne? Also ich würde sagen, das plakativste Beispiel ist die Klimaanlage. Ich glaube, die benutzen wir alle gerne, wenn wir im Hotel sind. Meistens sind unsere Hotels ja in wunderschönen Destinationen, direkt am Strand, wo es auch schön warm ist. Aber wenn du auf dem Zimmer bist, dann möchtest du auch gerne, dass die Klimaanlage läuft. Und ich glaube, viele von uns kennen das. Die Zimmerkarte steckt dann in so einem kleinen Keyholder. Mhm. Und der wird dann den ganzen Tag drin gelassen, damit das Zimmer auch kalt ist, wenn du wiederkommst. Das ist so die schlechteste Option, was du eigentlich machen kannst. Okay. Wenn du auch als Kunde dazu beitragen willst, dass der Energieverbrauch nicht so hoch ist. Da gibt es aber mittlerweile auch technologische Lösungen für. Ja, also du musst nicht mehr diese Zimmerkarte da drin stecken haben, sondern du kannst auch einfach einen Wärmesensor im Zimmer installieren, der dann ganz automatisch weiß, ob du da bist oder nicht.
Und der kühlt nur, wenn ich tatsächlich da drin bin.
Genau, der kühlt nur, wenn du da bist. Und du kannst auch die Klimaanlage zum Beispiel so steuern, dass der Kunde gar nicht auf 13 Grad runterkühlen kann, sondern nur auf 21.
Ja.
Was ist auch schon ein bisschen reguliert, aber für eine angenehme Raumtemperatur auch völlig frei.
Macht eine Klimaanlage, also ich stelle mir das so vor, dass das ein riesiger Teil ist vom Stromfußabdruck.
Ja, das ist schon tatsächlich einfach der Großteil unserer Hotels. Also da kannst du gut sagen, ich würde sagen, über die Hälfte des ganzen Verbrauchs in so einem Hotel kommt durch die Klimaanlagen, die du da hast.
Okay.
Das ist schon eine ganze Menge und deswegen ist da anzusetzen auch tatsächlich genau der richtige Hebel.
Okay, das heißt, wir können alle schon mal was mitnehmen. So dieses Karte stecken lassen ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Macht, glaube ich, auch. Also ich meine, die meisten Klimaanlagen sind dann ja auch recht schnell, dass es dann doch schon kalt ist, wenn man es dann wieder anmacht.
Ja, das geht so rucki-zucki. Und mittlerweile können wir auch beispielsweise über eine Rezeption, wir wissen, der Gast ist in der Anreise, sagen, so, die Klimaanlage fängt schon mal an zu kühlen. Technisch ist das alles mittlerweile möglich, dass du sagst, du hast so eine zentrale Steuerung, die sowas schon mal aktivieren kann und sagen kann, Gast checkt gerade ein. Und wenn er gleich im Zimmer ist, ist schon kalt. Das geht, aber auch wenn du eben diese Wärmesensoren hast, bleibt ja eine gewisse Kühlung im Zimmer erhalten, aber es ist halt nicht dieses drastische von 40 auf 13 Grad runter. Das verbraucht natürlich richtig Energie und das ist was, was wir vermeiden.
Und du setzt dich in deiner Position dafür ein, dass möglichst viele Hotels genau diese automatische Erkennung haben.
Ja, genau. Also, dass wir in solche Themen investieren, dass wir aber auch aufklären. Wir arbeiten auch mit ganz vielen Partnern global zusammen, auch unsere Joint-Venture-Partner. Und wir einfach auch gucken untereinander, wo hat jemand was Tolles implementiert und können wir die Best Practice auch weitertragen. Also wir sind ja unterwegs von der Karibik übers Mittelmeer bis nach Asien. Mhm. Und Innovation findet überall statt. Und gute Beispiele findet man auch überall. Mein Job ist halt nicht nur zu sagen, du musst, sondern auch, guck mal, das ist ein tolles Beispiel.
Hast du ein Lieblingsbeispiel, wo du so gesagt hast, hast du gesehen und gedacht, so, das war echt cool?
Also diese Wärmesensoren waren schon so ein Thema, wo ich dachte, oh Mensch, cool, endlich haben wir dieses Kartenproblem gelöst. Aber es gibt viele, viele andere Themen, die mich begeistert haben. Also da gibt es von Geothermie, Solarenergie, PV ganz viele Beispiele. Okay. Aber ich würde jetzt gar nicht sagen, es ist so das eine.
Es gibt nicht das eine, okay. Wie viel schaffen wir dann, also wenn du sagst, wir reduzieren jetzt erstmal, wie viel Strom wir verbrauchen, dann ist das quasi wahrscheinlich der erste Schritt.
Ja, genau. Da fangen wir an. Aber irgendwann sind natürlich diese Themen auch so ein bisschen erschöpft. Ne? Mhm. Der zweite Schritt geht dann dahin zu sagen, hey, können wir nicht auch unsere eigene Energie produzieren? Ja, also grünen Strom selber produzieren. Ja. Und da gucken wir dann erstmal auf die Dächer unserer Hotels. Also wie viel PV-Anlagen, wie viel Fläche haben wir eigentlich zur Verfügung, um da vielleicht eine eigene Stromproduktion zu installieren. Das ist ganz spannend, wenn du dir das so in der Größenordnung vorstellen möchtest. Damit kannst du so ungefähr 20% vom Stromverbrauch im Hotel.
Alleine mit Solar auf dem Dach.
Auf dem Dach, genau. Die Fläche auf dem Dach reicht ungefähr Pi mal Daumen für
20%. Was ja schon 20% ist ja schon mal eine ziemlich gute Nummer.
Ja,
die Sonne scheint ja auch oft. Wie viele Hotels haben denn so? Also sind das Einzelprojekte, die dann Solar auf dem Dach haben? Oder wie viele Hotels haben Solar auf dem Dach?
Ja, Solar, ich würde das mal zusammenfassen, auch mit Geothermie und Solarthermie. Ich sage mal so 40% aller Hotels.
Okay, erzeugen selber Energie.
Erzeugen selber Energie und sind da schon gut unterwegs, aber es werden kontinuierlich mehr. Also jedes Jahr haben wir neue Projekte, wo wir was installieren und da auch gut vorankommen.
Gibt es da irgendwie eine Zahl an, ich weiß nicht, Projekten oder Ländern? Du meintest eben schon, von der Karibik bis nach Mallorca sind wir aktiv.
Ja, wir sind so ungefähr in 45 Ländern präsent mit unseren eigenen Hotels. Knapp die Hälfte davon hat mittlerweile auch Projekte implementiert.
Zum selber Energie erzeugen?
Zum selber Energie.
Gibt es da so ein Land, wo du sagst, boah, da läuft es echt, da läuft's gut?
Ja. Ja. Mein Lieblingsland ist an der Stelle, tatsächlich habe ich eins, die Türkei. Da haben wir ein Großprojekt gestartet. Ne? In der Türkei haben wir tatsächlich selber auch sehr viele Hotels und haben da nochmal anders gedacht und haben gesagt, klar, die Dachfläche 20% ist schön, aber toll wäre ja eigentlich, wenn wir 100%
auf jeden Fall
Strom selber produzieren können. In der Türkei ist das Schöne, dass die Regularien auch von der Regierung große Solarfelder erlauben, sodass wir tatsächlich gesagt haben, 14 unserer Hotels dort wollen wir selber mit Strom versorgen. Und wir haben ein riesengroßes Solarprojekt im Landesinneren der Türkei realisiert. Da wäre ich tatsächlich auch besonders stolz drauf, muss ich sagen. Da, um das von der Größe einzuordnen, kannst du dir vorstellen, das sind so 35 Fußballfelder.
Die mit Solarpanels bedeckt sind.
Genau. Und den Strom, den wir dort produzieren, speisen wir ins Stromnetz, ins sogenannte Grid-Lokal ein, sodass wir dann unsere Hotels tatsächlich mit Grünstrom versorgen können. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsmenge, die dort selber produziert wird. Auch da wieder eine Größenordnung. Da kannst du 20.000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen.
Boah, also TUI produziert in der Türkei genug Energie, um eben, was hast du gesagt, 14 Hotels? Mhm. komplett das Jahr über zu versorgen.
Okay. Genau. Also das ist eine eigene Grünstromproduktion. Das ist tatsächlich so mein Highlight-Projekt, muss ich sagen. Da bin ich besonders stolz drauf. Aber da spielen eben verschiedene Faktoren rein, die das möglich gemacht haben. Zum einen hat die Regulierung der Regierung die passenden Regularien geschaffen. Wir hatten die Möglichkeit, profitabel zu investieren. So ein Projekt rechnet sich innerhalb von 7 bis 8 Jahren. Und unsere Hotels waren bereit für den Schritt und kamen tatsächlich von alleine mit der Idee. Also es ist keine Idee, die ich selber hatte, sondern unsere türkischen Kollegen kamen irgendwann und sagten, guck mal, hier lokal gibt's jetzt Förderprogramme für solche Themen. Wollen wir das uns mal angucken? Haben wir da nicht eventuell eine Möglichkeit, selber zu investieren? Und das haben wir dann gemacht.
Das habe ich mich jetzt nicht auch schon gefragt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein Hotel, was jetzt relativ weit weg ist. Aber ich habe ein Hotel und dann kommst du aus Deutschland und sagst, hey, wollt ihr nicht mal?
Ja.
Dann weiß ich gar nicht, ob ich so begeistert wäre, aber du sagst, das ist eigentlich recht anders. Die Leute kommen zu dir und sind, hey, wollen wir nicht mal?
Ja, das ist das Tolle an dem Projekt. Ne? Ich sage immer, da draußen sind 20.000 Zero Heroes. Wir haben ja 20.000 Kollegen im Hotel und Resortsbereich da draußen. Und die Ideen sind ganz vielfältig und die kommen nicht von uns zentral. Das können wir auch gar nicht. Mhm. Ne? Also CO2-Reduzierung ist keine One-Man-Show, sondern wir brauchen all die Kollegen da draußen, den Architekten, die Techniker, die Haustechnik, die mit guten Ideen auch voranschreiten. Und das sehen wir halt auch überall. Und das ist eigentlich das Tolle. Ne? Also wir gucken dann gemeinsam, wie wir es realisieren. So ein Projekt wie in der Türkei kann man natürlich nicht ohne eine globale Finanzierung vielleicht auch stemmen. Und da haben wir alle an einem Strang gezogen und das auch realisiert. Das ist natürlich eine ganz tolle Warnung.
Die Zero Heroes, ich stelle mir das vor, dass so ganz viele so total öko-begeisterte Menschen um dich rumlaufen.
Ach, gar nicht unbedingt.
Aber ja, es ist wahrscheinlich auch ein Preisfaktor, oder? Also es ist wahrscheinlich auch dann günstiger.
Ja, tatsächlich mal so. Ne? Oh. Aber Nachhaltigkeit wird ja oft so verschrien als ein Thema CO2-Reduzierung. Das kostet nur Geld. Das ist nicht so. Ja? In vielerlei Hinsicht sind solche Investitionen wie eine PV-Anlage super rentabel. Ja, also es ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch manchmal sehr, sehr sinnvoll, das zu tun. Wenn du allerdings nur Grünstrom kaufst, beispielsweise, wären wir jetzt beim dritten Hebel, dann erhöht das wahrscheinlich deine Kosten, weil Grünstrom typischerweise oft teurer ist als normaler Strom aus der Steppe.
Okay, und wenn du ihn kaufst, klar, dann musst du irgendjemanden bezahlen, der den herstellt. Ich frage mich jetzt, du hast vorhin gesagt, wir sind in... Dein Hotel hat über 45 Ländern aktiv. Mhm. Türkei läuft alles super. Da gibt es doch bestimmt auch Ecken dieser Erde, wo du sagst, boah, wir haben voll die guten Ideen, aber es ist einfach schwieriger.
Ja, das stimmt. Also ich gucke mal in die arabische Welt, ölproduzierende Länder beispielsweise. Mhm. Wenn ich da eine PV-Anlage realisieren will, dann rechne ich das gegen einen wahnsinnig günstigen Strompreis, der stark subventioniert ist, dadurch, dass diese Länder natürlich ihren Strom aus dem günstigen Öl produzieren, was lokal eben vorkommt. Und dann rechnet sich so ein Projekt nicht so schnell. Da ist dann die Überzeugungsarbeit schon größer. Aber auch wenn wir eben beim Grünstromkauf waren, beispielsweise von den 45 Ländern, in denen wir so aktiv sind, das ist nicht so einfach wie bei uns hier in Deutschland. Du gehst einfach zu deinem Stromanbieter und sagst, ich möchte einen Grünstromtarif. In anderen Ländern gibt's das gar nicht. Ja, also da gibt es gar keine Möglichkeit, einen grünen Tarif zu kaufen, weil es eben noch gar nicht so weit ist von der Entwicklung her. Und das ist natürlich schon oft auch mal eine Herausforderung.
Aber das Gute ist ja, also würde ich jetzt denken, da wo wir die Leute hinbringen, nämlich in den Urlaub, da scheint meistens die Sonne. Das heißt, man kann ja eigentlich überall einfach mal PV-Anlagen bauen.
Theoretisch ja, praktisch jein. Tatsächlich, ich hatte vorhin in der Türkei schon erwähnt, Regularien. Ne? Also das Government muss schon mitspielen, die Regierung und auch die passenden Gesetze dafür aktiv haben. Ich gebe dir nochmal ein anderes Beispiel. Wir haben viel mit unseren Partnern in der Karibik darüber gesprochen, auf den Dächern PV zu installieren. Super Idee, scheint die ganze Zeit die Sonne. Absolut. Eigentlich ein No-Brainer.
Ja.
Und dann scheitert das an so Themen, oder ich sag mal, es verzögert sich an so Themen, wie den passenden Versicherer dafür zu finden. Denn wo viele nicht drüber nachdenken, in der Karibik hast du ein wahnsinnig hohes Hurricane-Risiko. Ja, wir hatten ja jetzt gerade im Herbst Melissa vor der Tür in Jamaika. Hm? Und dann wird so eine PV-Anlage auch schnell zerstört und das Risiko wird es natürlich versichert haben. Ne? Weil du willst ja nicht alle 3 Jahre eine neue PV-Anlage investieren.
Und dann ist es viel teurer und es rechnet sich nicht. Und
Genau, also... Das sind so Momente, in denen du denkst, oh mein Gott, ich dachte, es wäre so einfach. Ne? Ja. Aber dann scheitert es an solchen Themen oder ich sage mal, es verzögert sich. Es ist nicht unmöglich, sowas zu verwickeln, aber gibt dann immer wieder auch in jedem Land der Welt neue Herausforderungen, mit denen du gar nicht gerechnet hast.
Schon spannend.
Das Ziel ist ja von TUI Hotels und Resorts, wir haben ja Klimaziele, die sind auch mit dem Pariser Klimaabkommen d'accord und das ist bis 2030 46% zu reduzieren, also verglichen mit 2019. Hast du da manchmal so Momente, also 46% ist ja schon fast die Hälfte,
ja.
Momente, wo du so denkst, so, ja, also wo du so einen Frustrationsmoment hast?
Ich sehe das eher als Chance. Ne? Also wir sind heute, ich denke gerne in Chancen, nicht in
Das klingt
bin ich ehrlich.
Klingt wie ein TED-Talk, ja.
Ja, genau. Also ich sag mal so, wir sind auf dem Weg. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir sind jetzt bei gut 17,5% Reduzierung. Das finde ich ist schon beachtlich.
Absolut.
Wir müssen natürlich noch einiges schaffen. Aber ich glaube, CO2-Reduzierung ist kein Sprint, das ist ein Marathon.
Mhm.
Da musst du halt dranbleiben. Ne? Und die Technologie entwickelt sich auch immer weiter. Solaranlagen, Windanlagen etc. Es wird alles effizienter, wird besser. Es gibt wieder neue Ideen, neue Technologien auf dem Markt. Das ist nicht einmal implementiert und das war's, sondern du musst halt gucken, dass du am Puls der Zeit bleibst, die Technologien im Blick hast und halt guckst, wo kannst du die Chancen ergreifen. Das ist, glaube ich, was Gutes. Was uns natürlich treibt, wir haben schon ein globales Portfolio von 450 Hotels. Wir haben aber auch eine Pipeline von über 70 Hotels. Das heißt, kommen kontinuierlich auch neue hinzu.
Mhm.
Und damit auch die im Fußabdruck ihr Gleiches tun und auch entsprechend effizient sind, beziehungsweise nicht noch was obendrauf packen, muss man natürlich stets am Ball bleiben.
Und wenn du jetzt, du machst den Job schon seit, ich glaube, 7 Jahren?
Ja.
Und es hat sich ja jetzt super viel verändert auch in den letzten Jahren. Was hat dir denn oder hattest du eine Situation, die dich ja inspiriert hat, die dir Mut gegeben hat?
Ach, die eine, schwierig zu sagen.
Viele
Situationen. Also ich denke an Projekte zurück, die ich auch leiten durfte, beispielsweise Entstehung der Marke TUI Blue. War ein Projekt, was wir gemacht haben und da war einfach das Thema Nachhaltigkeit von Anfang an mit am Tisch.
Mhm.
Ja, also das sind Themen, die mir Mut machen. In der Zeit durfte ich viel in architektonische Sachen reingucken und ich glaube, einen großen Hebel, den wir haben, sind auch Neubauten. Gleich von Anfang an so ein Projekt durchdenken, braucht eine PV-Anlage und das fängt bei der Gestaltung schon an. Ja, also wie soll die Windzirkulation im Hotel sein? Hast du natürliche Verschattungen? Brauchst du dann vielleicht ein bisschen weniger Klima an?
Und das wird jetzt quasi mitgeplant und sagen wir vor 30 Jahren
genau,
wahrscheinlich
das,
nicht.
Ja, genau, da standen diese Aspekte eben nicht von Anfang an mit im Fokus. Und das ist halt was, das mir wirklich Mut gibt. Ne? Von Anfang an schauen wir da mit drauf und das ist einfach ein total wichtiger Hebel. Ne? Weil in der Gestaltung und Planung hast du noch so viele Möglichkeiten, ressourcenschonend da reinzugehen von den Materialien, die du nutzt, aber auch einfach, wie dann später das Hotel in der Energieeffizienz so dasteht.
Wenn du einen, also jetzt, wenn ich dir jetzt für unsere HörerInnen, die den Urlaub für dieses Jahr noch nicht geplant haben, kommt der immer noch? Hast du einen Tipp für so ein Hotel, wo du sagst, da ist es uns richtig gut gelungen?
Ich glaube, da würde ich gerade auf die Kap Verden gehen.
Okay.
Da können die Gäste tatsächlich was Tolles sehen, wenn wir zum Beispiel ins Rio Tuareg gehen. Da ist direkt vor der Hoteltür ein großes Solarfeld, was dieses Hotel sehr unabhängig im Stromverbrauch macht. Und da kann man das, glaube ich, mit Haut und Haaren erleben. Auch im Hotel sind viele tolle Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt. Aber so eine Groß-PV-Anlage mal live zu sehen, ist natürlich toll. Und wenn wir gerade auf die Kap Verden gehen, viel Sand, viel Sonne, wenig Ressourcen, ist das natürlich ein tolles Beispiel, wenn sich so ein Hotel einfach toll selber versorgen kann. Und da, glaube ich, würde ich mal einen Blick hinwerfen. Aber es gibt noch viele andere tolle Leute.
Noch viele andere. Für Leute mit Flugangst kann ich auch Montafon empfehlen. Da waren wir auch schon mit diesem Podcast.
Auch sehr schönes Beispiel.
Also wir haben sehr viel. Kann man auch filtern, wenn man auf tui.com den Haken bei nachhaltigen Hotels setzt. Das so als kleiner Tipp. Jessica, ich danke dir.
Sehr gerne. Es hat mir viel Freude gemacht.
Wunderbar. Dann wünsche ich dir noch alles Gute.
Danke dir auch.
Ciao. Jessica Kute, die Portfolio-Managerin von TUI Hotels und Resorts, hat uns gerade gezeigt, dass wir bei TUI Hotels an der CO2-Reduzierung auf jeden Fall dran sind. In Folge 4 in diesem Podcast haben wir ja schon über die CO2-Reduzierung auf Kreuzfahrtschiffen und bei Flugzeugen gesprochen. Aber Nachhaltigkeit hört ja nicht einfach am Terminal oder an der Hoteltür auf. Da ist ja zum Beispiel noch die Strecke zwischen dem Flughafen und dem Hotel. Die Frage ist also, wie bewegen sich Gäste und unsere Mitarbeitenden tatsächlich an den Reisezielen? Und was unternimmt TUI, um die Emissionen vor Ort zu senken? Das werde ich gleich herausfinden, und zwar mit Melvin Mack. Er ist Group Director für Nachhaltigkeit bei der TUI Group. Herzlich willkommen, Melvin. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Also, stellen wir uns mal vor, wir sind im Urlaub. Wir sind gerade aus dem Flugzeug gestiegen, irgendwo in Südeuropa. Wir verlassen den Flughafen und werden dann wahrscheinlich von einem TUI-Bus abgeholt.
Ja, richtig, für den Transfer zum Hotel.
Und was die Emissionen angeht, denn darauf konzentrieren wir uns ja hier, wie sieht der tatsächliche ökologische Fußabdruck dieses Transfers denn aus? Oder allgemeiner gefragt, welche CO2-Emissionen verursachen unsere Reisen an Urlaubsorten, besonders eben außerhalb der Hotels?
Ja, der Fußabdruck von unseren Transfers ist natürlich viel geringer als zum Beispiel der vom Flug. Wir haben wissenschaftlich fundierte Klimaziele für die Airline, für unseren Kreuzfahrtbetrieb und für Hotels. Aber wir gucken eben auch auf alle anderen Auswirkungen, die wir haben. Und hier kommt unter anderem der Bodentransport, unsere Transfers von Gästen an den Reisezielen ins Spiel. Im Durchschnitt liegen die Busse, die unsere Gäste an den Reisezielen befördern, weite Strecken zurück. In einem typischen Jahr fahren sie mehrmals um den Globus, über 600 Mal, um genau zu sein.
Wow.
Ja, wir befördern ungefähr 10 Millionen Kunden an den Reisezielen. Das ist also echt eine ziemliche Strecke, die wir zurücklegen. Und deshalb sollten wir auch die Auswirkungen auf die Emissionen eben auch berücksichtigen.
Macht Sinn. Also die Auswirkungen des Flugverkehrs sind klar größer, aber 600 Mal um den Globus, das klingt schon ziemlich viel. Es ist wahrscheinlich schwierig, eine Maßnahme zu finden, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Aber gibt's denn was, von dem du sagen kannst, das machen wir und es klappt schon total gut? Also die Frage hier ist ja, sind wir da dran?
Ja, das sind wir. Für mich ist das Wichtigste bei der Mobilität in den Destinationen oder bei der Umstellung auf eine nachhaltige Art, Gäste zu befördern. Da brauchen wir erstmal eine Vision. Können wir den gesamten Gästetransport vor Ort elektrifizieren? Und unser Ziel ist, bis 2039 sollen 80-90% aller Transfers elektrisch sein. Und dann kommt natürlich die nächste Frage, wie erreichen wir das? Der Transport am Urlaubsort hat viele Formen. Zum Beispiel, wir kommen am Flughafen an und ein Bus wartet. Und wir überlegen gerade, was wäre, wenn das ein E-Bus wäre.
Gibt es denn überhaupt so große E-Busse? Also das ist ja wahrscheinlich was ganz anderes als ein E-Auto oder diese E-Busse, die in der Stadt fahren.
Ja, gibt es, aber der Betrieb muss halt Sinn machen für uns, für die Gäste, für die Infrastruktur und auch für die Fahrer. Also Kunden, die vom Flughafen abgeholt werden, haben Gepäck dabei. Wenn wir große Batterien in den E-Bussen haben und dadurch weniger Stauraum, können wir die Transfers nicht wie gewohnt anbieten, weil die Koffer keinen Platz mehr haben. Dann gibt es zwei Optionen. Entweder wir nutzen die E-Busse für Ausflüge, wo weniger Gepäck dabei ist, oder wir reden mit den Herstellern und schauen, ob neue Modelle mit mehr Stauraum kommen. Und genau da sind wir jetzt. Es gibt E-Busse mit genug Platz für Gepäck. Das heißt, wir können das Thema jetzt konkreter angehen und das tun wir auch.
Moment, es ist bisher am Stauraum gescheitert? Also aus meiner Sicht ist das ja nur so ein ganz kleines Detail, aber...
Ja, es ist ein sehr großes Detail, wenn man Kunden mit viel Gepäck vom Flughafen abholt, ist Stauraum für Koffer echt eine große Sache.
Okay, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Aber wir sind da konkret an. Wir kaufen gerade einen dieser Busse und testen ihn in einer Destination. Weil es geht ja nicht nur darum, ein paar hundert Busse zu ersetzen. Es gibt auch operative Herausforderungen und natürlich müssen wir ihn auch laden können.
Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Energie wird denn dafür genutzt?
Ja, genau, das ist entscheidend. Wenn die Energie von einem Dieselgenerator kommt, dann ist die Frage, wie groß sind denn die Einsparungen wirklich im Vergleich dazu, wenn wir die Ladeinfrastruktur mit erneuerbarer Energie wie Solar oder Wind versorgen. Es ist also ein bisschen komplexer.
Also nicht einfach, aber ich fasse trotzdem mal zusammen, es kommt ein E-Bus und der wird dann hoffentlich mit grünem Strom geladen. Und zum Laden am Urlaubsort nochmal, TUI baut ja massiv die Ladeinfrastruktur in den Hotels aus, oder?
Ja, genau. Wir kümmern uns um viel mehr als nur um den Transfer, was das Laden des Busses angeht. Das machen wir wahrscheinlich im Busdepot oder in der Nähe des Flughafens, an einem Ort, wo der Bus über Nacht laden kann, damit er dann morgens, wenn die ersten Gäste kommen, auch einsatzbereit ist. Bei den Hotels geht es um einen anderen Aspekt. Wir wollen mindestens 1000 Hotels in unserem Portfolio, inklusive unserer eigenen und gemanagten Hotels, mit Ladesäulen ausstatten für die Gäste, aber auch für unsere Reiseleiter vor Ort und vielleicht auch für die Mitarbeitenden des Hotels.
Sprechen wir mal über die Menschen, die für TUI arbeiten. Davon gibt es ja gerade an den Urlaubsorten viele. Das heißt, die sind total wichtig. Wie bewegen die sich dann gerade fort?
Meistens mit Autos. Aktuell sind das noch Benziner oder Diesel. Wir haben aber ein Zielgebiet, Menorca, wo wir ein gutes Beispiel für eine voll elektrische Flotte haben.
Okay.
Und dann gibt es natürlich noch Rodos. Da haben wir unseren Reiseleiterinnen und Reiseleitern E-Bikes gegeben.
Fahrräder?
Ja.
Wenn ich an Rodos im Sommer denke, dann denke ich erstmal daran, dass es sehr, sehr heiß ist. Wie kommt es denn an, wenn man dort Autos mit Fahrrädern austauscht? Und was ich vielleicht dazu sagen sollte jetzt, du kommst aus den Niederlanden.
Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen. Wir nehmen echt für alles das Fahrrad. Aber es gibt mehrere Aspekte. Grundsätzlich gefällt es den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Sie sind draußen an der frischen Luft, aber klar fahren keine 50 Kilometer zum nächsten Hotel mit dem E-Bike, sondern das sind halt kurze Strecken. Wir bekommen aber sehr positives Feedback und prüfen gerade auch, ob wir das Konzept auf andere Destinationen ausweiten.
Okay, also die TUI-Flotte soll elektrisch werden für die Mitarbeitenden und für die Gästetransfers. Wenn wir jetzt mal zurückgucken, haben wir ja in den anderen Podcast-Folgen zum Beispiel gelernt, dass bei Flugzeugen und Kreuzfahrtschiffen es ganz oft darum geht, was in den Tank kommt. Gibt es denn da auch hier was anderes? Also zum Beispiel so eine Art Sustainable Aviation Fuel für Busse?
Ja, wir haben ein HVO-Projekt.
Was ist denn HVO?
HVO heißt hydriertes Pflanzenöl. Das wird aus Abfällen wie Speiseöl hergestellt.
Also von Pommes. Wenn ich meine Pommes frittiere, das Öl, was dann übrig ist.
Ja, genau.
Ich liebe Pommes, also von daher.
Ja, aber liebst du auch HVO.
Okay, das kommt drauf an. Ist es dann besser als Diesel?
Ja, HVO kann die Kraftstoffemissionen um bis zu 90% senken. Das hängt von der Lieferung und der Dokumentation ab. Aber im Schnitt erreichen wir diese Reduzierung, indem wir mit HVO statt mit normalen Diesel tanken.
Okay, jetzt muss ich sagen, liebe ich Pommes noch viel mehr. Und du sagst, wir nutzen das schon.
Ja, wir haben 2024 damit angefangen, mit zwei Bussen in Alicante. Und mit diesen Bussen sind wir über 170.000 Kilometer gefahren. Das ist fast die Hälfte der Strecke von der Erde zum Mond. Also das ist schon echt ordentlich. Und aus dem Test haben wir dann gelernt, dass es sich lohnt, das auszuweiten. Also wir haben das Projekt auf 10 Busse vergrößert, in Alicante und in Malaga. Auch wenn unser Ziel natürlich die komplette Elektrifizierung ist, sage ich halt immer, wir sollten nicht alles auf eine Karte setzen. Wir lernen halt aus beiden Projekten Elektrifizierung und HVO. Und wir sammeln Daten, verstehen die Herausforderungen und Chancen und entscheiden dann halt auf Basis von Fakten und nicht auf Annahmen.
Als wir darüber gesprochen haben, wie wir die Emissionen von Kreuzfahrtschiffen senken, hatten wir immer das Bild von so einem Blumenstrauß und jede Lösung für mehr Nachhaltigkeit ist eine Blume. Also hier ist eine Blume jetzt E-Mobility, eine ist HVO.
Ja.
Und die anderen, vielleicht kennen wir sie noch gar nicht.
Ja, das könnte sein.
Aber wenn wir die Kunden erstmal im Bus vom Flughafen abholen, dann haben sie ja schon gebucht. Viele Zuhörende hier wahrscheinlich haben ihren Urlaub dieses Jahr vielleicht noch nicht geplant. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie man ein Hotel mit geringem CO2-Fußabdruck auswählt. Aber was kann man eigentlich vor Ort tun in Bezug auf Mobilität und Emissionen?
Ich glaube, wir werden an den Reisezielen künftig deutlich mehr E-Autos und E-Mietwagen sehen. Die Automobilindustrie geht ja insgesamt in die Richtung Elektrifizierung. Und der Trend kommt auch in den Urlaubsorten an. Wir arbeiten gerade daran, das zu unterstützen. Also wir sprechen mit Mietwagenfirmen und helfen, ihre Flotten zu elektrifizieren.
Okay, aber was kann ich denn als Kunde oder als Kundin konkret tun, um meinen ökologischen Fußabdruck vor Ort zu verringern, wenn es um Mobilität geht?
Ganz ehrlich, das liegt in unserer Verantwortung. Also wir als TUI müssen unseren Kunden die Möglichkeit geben, verantwortungsbewusstere Entscheidungen zu treffen. Und deswegen setzen wir auf Angebote wie E-Autos oder E-Mietwagen an den Reisezielen. Und wir als Branche haben auch die gemeinsame Verantwortung, dass diese Autos verfügbar sind und auch zu wettbewerbsfähigen Preisen natürlich.
Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir das, oder?
Ja, am besten gleich morgen, ne? Oder vielleicht jetzt schon.
Machen wir es am besten direkt jetzt. Vielen Dank, Melvin, Marc, fürs Gespräch.
Danke dir.
Die Interviews habe ich übrigens auf dem TUI Campus in Hannover geführt. Da sorgt schon eine Solaranlage auf dem Dach dafür, dass im Sommer die Büros komplett mit eigenem Solarstrom betrieben werden. Jetzt bin ich aber zurück im Studio und ich höre mir nochmal an, wegen welchem kritischen Kundenkommentar ich überhaupt losgefahren bin.
Hallo TUI, ich war neulich in einem eurer Hotels. Tolle Anlage, super Aufenthalt. Aber ganz ehrlich, Ich war schockiert, wie viel Energie dort verbraucht wird. Überall laufen Klimaanlagen auf voller Power. Lichter brennen den ganzen Tag. Ihr bringt Tausende in den Urlaub. Oft in Länder, wo Strom oft knapp ist oder aus unsauberen Quellen kommt. Was macht ihr, damit vor Ort die Energie nicht so rausgeballert wird? Liebe Grüße, Lara.
Hey, Lara. Danke für deine ehrliche Nachricht. Energieverbrauch ist ein zentrales Nachhaltigkeitsthema. In rund 20 Ländern haben wir eigene TUI-Solaranlagen. 40% unserer Hotels erzeugen selber Energie. Auch wichtig, energieeffiziente Technik, LED-Beleuchtung, smarte Klimaanlagen. Und wir machen uns auch Gedanken darüber, wie wir dich mit möglichst geringen Emissionen vom Flughafen zum Hotel bringen. Das Ziel: bis 2030 sollen mindestens 80-90% aller Gästetransfers elektrisch sein. Noch sind wir also nicht perfekt, aber beim Thema Emissionen in den Urlaubsorten kann ich sagen, da sind wir dran. Liebe Grüße, Rebecca. Da sind wir dran, oder? Ein TUI-Podcast über Nachhaltigkeit und die Zukunft des Reisens. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir gerne an rebecca@tui.com. Rebecca mit CC. Falls ihr mehr über Nachhaltigkeit bei der TUI erfahren möchtet, klickt auf tuigroup.com/Nachhaltigkeit. Die Antworten der interviewten Personen dieser Folge wurden mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz ins Deutsche übersetzt und redaktionell geprüft. Dieser Podcast wird produziert von Bose Park Productions. Host und Redaktion Rebecca Gehrig mit Unterstützung von Magnus Hüttenbehrendt und Christian Rapp. Ein besonderer Dank geht an das Kommunikations- und an das Nachhaltigkeitsteam der TUI Group. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.